Grüezi miteinander alle, schön, dass ihr da seid und ich hoffe, dass der Nachmittag jetzt so spannend sein wird, dass ihr nicht so, wie man oft gewohnt ist am Sabbatnachmittag, nach einem üppigen Essen ein bisschen schlafen wollte, ein bisschen ausrasten. Ist natürlich schwierig, heute Nachmittag euch da fest munter zu halten, aber ich denke, das Thema wird uns bewegen, denn es ist ein sehr praktisches Thema, das wir miteinander besprechen wollen. So, unser Gedanke, den wir heute Nachmittag teilen miteinander, heißt Ich und mein Haus. Es ist ein Teil eines Seminars, Ich und mein Haus. Und es geht schon, glaube ich. Ich möchte nur herausgreifen, diesen Gedanken, echte Vergangenheitsbewältigung. Unsere Jugend möchte ich auch ein bisschen ansprechen und Ihnen sagen, wenn ihr jemanden heiraten solltet einmal, es gibt ja Leute, die sagen, na, ich heirate nie, und die sind am gefährdetsten. Wisse, wenn du deinen Freund, deinen Bräutigam oder deine Braut heiratest, heiratest du die ganze Familie mit. Ja? Nicht nur deinen lieben Mann oder deine liebe Frau. Mein Haus und ich, wir sind eine Einheit. Das ist etwas, was man nicht trennen kann. Wir sind ein Netzwerk. Und den jungen Männern sage ich, bitte schaut euch vorher die Schwiegermutter gut an. Denn so wie die Schwiegermutter ist, ist auch deine Frau dann einmal. Da kommt ein Mann zu mir und sagt, wenn ich das vorher gewusst hätte, ich habe das zu spät gehört. Ihr Lieben, es ist so wichtig, wir gehören da zusammen. Eins bindet das andere. Und wir sind Kinder unserer Eltern. Wir sind mit einem Paket ausgerüstet worden, das man Vergangenheit nennt. In gewisser Weise sogar auch gewisse, wenn ich meine Kinder anschaue, dann kriege ich oft Fieberschauer, wenn ich denke, was da in ihnen wieder sichtbar wird an meinen Schwächen, und zwar dreifach, vierfach oft, wo ich mich selber wiederfinde und sage, na, was hast du deinen Kindern mitgegeben an einem Paket, an Erbgut, ohne dass du es wolltest, auch an negativen Dingen, gell? Nicht nur positive Dinge. Es geht also darum, dass wir die Frage stellen, wie können wir unsere Vergangenheit lösen, bearbeiten? Und ich sage euch, wir müssen sie lösen. Und viele haben es noch nicht gemacht. Viele laufen immer noch mit dem Paket der Vergangenheit mit und sind nicht fähig, die Zukunft und die Gegenwart richtig zu handeln und zu machen. Oft macht man sogar den Fehler, dass man es dem anderen vorwirft und sagt, du bist wie dein Vater oder bist wie deine Mutter. Stimmt aber nicht. Obwohl gewisse Anlagen da sind, ja, aber er ist doch ein anderer, ganz anderer Mensch. Also diese Vergleiche sind auch sehr tödlich. Und es ist oft so, dass man, wenn man die Vergangenheit nicht bearbeitet hat, in der Gegenwart nicht fähig ist, eine gute Ehe zu führen. Deshalb ist es wichtig, dass wir heute Nachmittag das verstehen und wenn ihr Fragen habt, dann fühlt euch frei, mir auch Fragen zu stellen, wirklich die Vergangenheit aufzuarbeiten. Der Stress aus der Vergangenheit kann vielfältig sein. Das können böse Erfahrungen sein, auf der einen Seite, die man immer wieder im traurigen Erinnern mitträgt. Wenn ich euch die Frage stellen würde, wenn du zurückschaust in deine Kindheit, denke mal so weit wie möglich zurück, so weit du es kannst, wo du dich erinnern kannst. Und was ist das Erste, woran du dich erinnerst? Das hat dich sehr geprägt. Das kann vieles sein, Verschiedenes, kann auch Schönes sein, aber meist sind es böse Erfahrungen, an denen man denkt, die einen dann belastend mitgeschleppt die ganze Leben zurückbehält. Prägungen. Immer wieder kriegt man gesagt, du bist nichts wert. Immer wieder kriegt man gesagt, ich habe dich nicht lieb. müsst euch vorstellen, da kommt kriegt eine Dame von mir Bibelstunden und ich spreche über die Liebe Gottes und auf einmal fängt sie an zu weinen. Dann sage ich, habe ich was Falsches gesagt? Sagt sie, nein, nein, aber in dem Augenblick, wo du von der Vater- und Mutterliebe sprichst, dann kommt meine Mutter und mein Vater mir in den Sinn. Und die Mutter sagte mir immer, ich wollte dich nicht haben. Du warst ein Unfall. Ich wollte dich abtreiben, aber die Abtreibung hat nicht funktioniert und jetzt bist du halt da. Ihr müsst euch vorstellen, wie schlimm das ist für einen Menschen, das immer wieder zu hören. Ich wollte dich eigentlich gar nicht, aber jetzt bist halt einmal da. Ein Übel, das halt irgendwo geduldet wird. Furchtbar. Wenn ein Mensch das erlebt und erfährt von zu Hause immer wieder Prägungen, die man eingeschärft bekommt, die einem dann sozusagen ja, wie eingefahrene Wege nicht mehr freilassen, nicht mehr frei sein lassen. Mangel an Liebe zum Beispiel, nicht? Liebesentzug, das wird ja oft auch geschehen in der Familie, dass der Vater und sagt, jetzt, wenn du nicht ordentlich zusammenräumst, habe ich dich nicht lieb. Ausfertig, Liebesentzug. Mangel an Liebe. Ich hätte gerne jemanden gehabt, der mich geliebt hätte. Und dann kommt oft dieser Satz heraus, ja, man hat mich nicht geliebt, also kann ich auch nicht lieb haben. Ich habe niemanden gehabt, der mich gestreichelt hat, also bin ich nicht fähig, meine Kinder zu streicheln. Und das ist eine Ausrede. Ich werde auch morgen Vormittag dann noch ganz bewusst dorthin kommen. Das ist eine Ausrede. Viertens, gewisse Versäumnisse, die da geschehen sind in der Vergangenheit, an mir, wo ich mir denke, das hätte ich mir so gewünscht, einen Papa zu haben oder eine Mutter zu haben, die das und jenes tut. Aber es ist nicht geschehen. Ich habe es bei dem anderen erlebt, aber bei mir nicht. Oder schlechtes Gewissen, weil man immer wieder gegen sein eigenes Gewissen gehandelt hat oder handeln musste, weil der Vater oder Mutter das sagte und ich musste gehorchen. Was auch immer es ist, das sind Stressfaktoren, die aus der Vergangenheit mitgenommen werden, wenn sie nicht verarbeitet werden, in die Ehe hinein. Und dann wird auch dementsprechend ein falsches Verhalten an den Tag gelegt. Und oft gehen dann Ehen auseinander, die nicht auseinander müssten, wenn man die Vergangenheit ordentlich aufgearbeitet hätte. Bis hin zu okkulten Belastungen, die man auch oft zu wenig beachtet. Dass in der Vergangenheit Anrechte Satans auf das Herz des Menschen da waren, die nicht einfach mit der Taufe so weggehen. Versteht ihr? So, jetzt wird man getauft und jetzt ist alles vorbei. Da muss man schon konkret daran arbeiten, an dieser Vergangenheit. Jetzt erzähle ich euch eine Geschichte eines Jungen, den ich gut kenne. Seine Eltern hatten geheiratet, sie waren 15 Jahre auseinander. Der Vater war 15 Jahre älter und ja, er kam auf die Welt. Und er hätte gerne Eltern gehabt, so ein richtiges Elternhaus, wie es eigentlich gehört. Der Vati da ist und die Mutti da ist, aber er war 6 Jahre alt, als die Ehe auseinandergegangen ist. Papa und Mama hatten gestritten, er hat das miterlebt, wie die Töpfe und die Krüge über seinen Kopf hinweggeflogen sind. Er hat immer sich die Frage gestellt, warum muss das ich erleben? Ich möchte auch eine gesunde, glückliche Familie haben. Ich habe keinen Vater gehabt, sagt er, der mich auf den Schoß genommen hätte, der mich gestreichelt hätte, der mich liebkost hätte. Er ist immer, wenn wir spazieren gegangen sind, der Vater so 2, 3, 4, 5 Meter vorn weggegangen, aber er tut so, als ob er gar nicht dazugehören würde. Dann hat die Gemeinde einen tollen Rat dieser an der Scheidung stehenden Ehe gegeben. Müsst ihr euch vorstellen, da hat die Gemeinde gesagt, besonders für einige Geschwister, schaut, dass ihr noch ein Kind macht, das wird euch zusammenhalten, eure Ehe. Das ist ein guter Tipp, gell? Und sie haben gehorcht. Und jetzt hat er noch ein Brüderchen bekommen, nach 6 Jahren sozusagen, ein kleines Brüderchen bekommen, aber als das Kind auf der Welt war, war die Scheidung sicher. Also ein Kind deshalb zu gestalten oder zu schaffen, damit die Scheidung nicht kommt, das wäre ein schlechter Rat. Dann hat die Mutter nach einer gewissen Zeit einen anderen Mann kennengelernt und hat wieder geheiratet. Sie wurde auch aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, weil sie dementsprechend nicht richtig gehandelt hat. Und so erlebte er einen sogenannten Stiefvater. und konnte wieder mit dem nichts anfangen. Das ist ein Fremdkörper, der in die Familie hineingekommen ist, und mit diesem Fremdkörper konnte er nichts anfangen. Und er fragte sich immer, warum muss ich das erleben? Jetzt habe ich dann wieder einen neuen Vater, den ich erst nicht will und der erst mit mir nichts anfangen konnte. Und er fragte sich immer, warum gerade muss ich das erleben? Von dieser zweiten Ehe kamen dann noch zwei Geschwisterchen, Halbgeschwister, die er mit in die Familie hineinbekommen hat. Und nun waren sie zu viert. Aber diese zweite Ehe ist auch nicht gut gegangen. Und das ist ein Gesetz, das wir immer wieder erleben. Und das möchte ich euch von vornherein gleich sagen. Es kommt nichts Besseres nach. Die Zweitehen werden häufiger geschieden als die Erstehen. Und statistisch gesehen die Drittehen noch häufiger als die Zweitehen. Also bitte, es zahlt sich aus, wenn es auch schwierig ist, sich zusammenzufinden und wieder zusammenzukommen. Dann erlebte er die zweite Scheidung, die wieder ein Trauma war, denn letztlich, und das muss ich euch schon sagen, ist es wichtig zu beachten, dass die am meisten Leidenden bei Scheidungen die Kinder sind. Und über die wird sehr wenig geredet. Die müssen das halt dann mitmachen. Aber was da an Zerbruch im Herzen eines Kindes vor sich geht, kann man sich kaum vorstellen. Und so erlebte er dann mit größeren Jahren die Mutter als Alleinerzieher mit vier Kindern. Und das ist nicht einfach gewesen, sich so durchs Leben zu schlagen mit vier Kindern, nebenbei zu arbeiten und vier Kinder aufzuziehen. Und er musste irgendwo die Vaterstelle übernehmen. Es hat ihm niemand gesagt, wie er das machen soll. Er war seinen Geschwistern eigentlich kein Bruder und kein Brüderchen, sondern es war eher der Vater, der, wenn die Kinder was angestellt haben, hat die Mutter es mit dem Großen besprochen. Und der Große musste dann sozusagen das machen, was der Vater normalerweise macht. Und wenn ein Lichtschalter kaputt war, wer musste es reparieren? Der Große. Er hat aber niemanden gehabt, der ihm das erklärt hat. Er musste sich das alles selber erarbeiten. Und immer wieder fragte er sich, warum muss ich das alles mitmachen? Jetzt bin ich da in einer Familie mit alleinerziehenden Mutter. Es ist sicher nicht einfach, die Mutter klammert sehr, sie hat niemanden anderen, sie bespricht alles mit dir. Es ist nicht einfach gewesen für ihn. Und so fragte er sich, warum muss ich das alles durchmachen? Als er dann größer war, wusste er warum. Er hatte durch diese Geschichte, die er erlebt hatte, eine Fähigkeit bekommen, auf der einen Seite selbstständiger zu sein, erwachsener zu werden, das Leben meistern zu können. Er konnte anderen helfen in ihrer Situation, weil er alles durchgemacht hat, von der Scheidungssituation angefangen bis zur alleinerziehenden Situation. Und er konnte ein guter Ehe- und Familienberater werden. Und so hat jeder seine Geschichte. Und wenn ich so in den Saal hineinschaue, wie viele Geschichten sitzen da? Jeder von euch könnte seine Geschichte erzählen. Und jede wird anders sein. Der eine auf dieser Seite, der andere auf jeder Seite. Jeder hat seine Geschichte. Und ihr Lieben, diese eure Geschichte macht euch so wertvoll. Wir haben am Freitag über den Wert des Menschen gesprochen. Macht euch insofern wertvoll, weil das kein anderer erlebt hat. Auch wenn es negative Erlebnisse sind. Das ist deine Geschichte und die hat kein anderer erlebt. Und ich möchte euch ermutigen, mal das von einer anderen Seite zu sehen, nicht nur immer von dieser negativen, traurigen Seite, oje, ich bin der Arme, was habe ich alles erlebt, was andere nicht erleben mussten, sondern fragt euch einmal, hat das nicht alles seinen Sinn gehabt? Worin liegt denn da der Sinn? Was habe ich da? Warum habe ich das alles mitmachen müssen? Diese Vergangenheit ist ja, auch wenn es schlecht war, nicht immer schlecht, sondern hilft mir gerade jetzt, das Beste aus meiner Situation zu machen. Die Herkunftsfamilie ist eine prägende Situation. Egal, was da passiert ist, ob es gut gewesen ist oder schlecht gewesen ist. Es sind einmal die Eltern, wo jeder seinen Teil in dem Erbgut mitgibt, den Kindern. Und es ist nicht wahr, wenn manche meinen, die Kinder wären so ein unbeschriebenes Blatt. so eine reine Kinderseele. Ach, überhaupt nicht. Wir haben ein ganzes Paket mitbekommen von unseren Eltern und sind nicht unbeschrieben. Auch als kleines Baby schon, wenn wir auf die Welt kommen. Wir haben hier etwas mitbekommen. Die Geschwister prägen uns, die Eltern prägen uns, die Verwandtschaft prägt uns, die Bekanntschaft, die Umwelt, alle prägen uns. Und ich habe vor einiger Zeit in der Eheberatung eine Dame kennengelernt, die hat so viel Schwierigkeiten erlebt. Sie ist unter Brüdern aufgewachsen, als einziges Mädchen. Was die den Dirndl anschauen haben lassen, das ist furchtbar. Der hat auf den Boden gespuckt und die Kleine musste es aufschlecken. Solche Dinge, das ist Missbrauch bis ins Letzte. Das sind alles Geschichten von verschiedenen Menschen. Ihr werdet sicher auch einiges erzählen können in eurem Leben. Alles Mögliche passiert in der Vergangenheit. Und die Frage ist, wie kann ich das verarbeiten, dass ich dementsprechend in der Gegenwart richtig leben kann? Verletzungen aus der Vergangenheit sind zum Beispiel, wie wir schon gesagt haben, der Mangel an Liebe, Liebesentzug, Mangel an einem Elternteil zum Beispiel. Da bist du allein aufgewachsen oder in einem Waisenhaus oder was auch immer es ist, es kann so vieles sein. Der Missbrauch, von dem ich ein bisschen gesprochen habe, wobei ich noch sagen möchte, es gibt noch viel schlimmeren Missbrauch, nicht nur den körperlichen Missbrauch, wo Kinder geschlagen werden, bis der Kochlöffel abbricht, sondern es gibt auch einen sexuellen Missbrauch. Und am meisten und am schlimmsten ist der seelische Missbrauch. Wenn man dem anderen zum Beispiel, und da muss ich euch bitten, hütet euch sehr davor, auch in der Gemeinde, da wird sehr viel seelischer Missbrauch betrieben, geistliches Mobbing. Wenn du nicht so bist, dann kommst du nicht in den Himmel, du bist nicht neu geboren und was auch immer da passiert. Das ist oft so schmerzlich, was da dem anderen das Heil abgesprochen wird und wie man da miteinander umgeht. Also da muss man schon sehr, sehr vorsichtig und liebevoll sein. Und das kann in der Vergangenheit sehr intensiv gewesen sein, so ein seelischer Missbrauch, wo der Mensch wirklich zerstört worden ist im Seelischen. Ich meine, müsst ihr euch vorstellen, da gibt es ja Dinge, wo man sagt, das ist doch unmöglich. Wo der Vater dauernd sagt, ich hätte gerne einen Jungen gehabt und jetzt bist du ein Mädchen geworden. Nicht? Und dann zieht man das Mädchen an wie einen Jungen oder umgekehrt und macht aus ihm einen Jungen. Und das Menschenkind weiß jetzt nicht mehr, was es ist, Bursch oder Mädchen. Nicht? Und es wird ganz, ganz schlimme Dinge passieren da in der Vergangenheit, Verletzungen, die man oft nicht beschreiben kann. Sie müssen verarbeitet werden. Die Reaktionen darauf müssen wir auch verstehen. Wenn solche negativen Erfahrungen da sind, kommt im Leben des Menschen Mangel an Selbstwert. Wenn du dauernd hörst, bitte lass das stehen, ich mache das schon, du kannst das nicht. Und dann machst du einen Fehler, ich habe es ja gewusst, du kannst das nicht, lass es stehen, du bist nichts wert, ich mache das für dich. Das wird oft so vermittelt dann, dass der Mensch, das Menschenkind einfach wirklich sich nichts mehr zutraut und nichts mehr anpackt, weil es sagt, ich kann es ja nicht. Es kann dann die Folge sein, weil es ein Mangel an Selbstwert ist, dass man zum Beispiel ein Perfektionist wird. Ja, wenn zum Beispiel das Mädchen andauernd hört vom Papa, schaut, dass du ein Mädchen bist, ich hätte gerne einen Buben gehabt. Das Mädchen kriegt wenig Wertschätzung. Vielleicht, wenn es noch schlimmer ist, sie hat einen Bruder daneben, der kriegt die ganze Liebe und das Mädchen nicht. Was muss sie tun, damit sie ein bisschen Liebe bekommt? Sie fängt jetzt an, beim Papa die Garage zu putzen. Dann sagt der Papa und streichelt ihr ein bisschen übers Haar, naja, so schlimm ist sie doch nicht. Ein bisschen Wertschätzung, ah, wie gut das tut. Dann fängt sie an, in der Schule zu lernen. Sie schaut, dass sie besser ist wie der Bruder. Und noch eine Eins und noch eine Eins dazu. Ist das bei euch auch so Eins oder Sechs? Eins. Sechs. Noch eine Sechs dazu. Was sagt der Papa? Naja, bist gar nicht so dumm. Schau. Und ein bisschen Wertschätzung. Das Mädchen lernt etwas. Eine Prägung. Ich muss perfekt sein, dann werde ich geliebt. Und wenn ich perfekt bin, dann bin ich wert. Dann heiratet dieses Mädchen. Ja, was glaubt ihr, was dann passiert zu Hause? Da muss der Läufer, da muss der Teppich ganz gerade liegen, jede Faser, alles muss perfekt sein, alles muss geputzt sein, da darf kein Stäubchen im Raum sein, weil sonst bin ich nichts wert. Versteht ihr? Das sind Prägungen, die bis in das Alte hineingehen, dann wird man eben ein Arbeitstier, weil man da wenigstens ein bisschen Wertschätzung bekommt. Oder man ist so ein Angsthase, so schüchtern und so scheu, dass man sich nichts mehr zutraut. Oder man braucht irgendwelche Statussymbole, wie zum Beispiel Schmuck, damit man ein bisschen was wertvoll ist. Oder ein Auto, oder man sagt ja auch, Kleider machen Leute. Und dann hat man halt einen Kleiderkasten mit vielen, vielen Kleidern drinnen, aber nichts zum Anziehen. Versteht, das Problem ist die Vergangenheit. In gewisser Weise kann ich mit der Vergangenheit nicht recht umgehen. Meine Reaktion ist, etwas aus der Vergangenheit herausgenommen. Zum Beispiel auch die Neigung von Extremen. Wir haben schon ein bisschen am Freitag darüber gesprochen. Wenn man Neigung zu Extremen hat, ist man in der Vergangenheit noch nicht wirklich dorthin gekommen zu singen, welch Glück ist's, erlöst zu sein. Sklavische Unterwürfigkeit. Menschen, die nicht die Vergangenheit wirklich aufgearbeitet haben, neigen dann oft dazu, dass man sich hörig macht, dem anderen anhängt und alles macht für ihn und eine sklavische Unterwürfigkeit an den Tag legt. Das geht hin bis zur Tyrannei, bis zur Gewalttätigkeit. Und das Traurige ist, dass das leider auch innerhalb der Gemeinde ist. Das sieht man oft nicht, das hört man oft nicht. Das sind Dinge, die oft im Geheimen passieren, im Finstern passieren. In der Gemeinde singt man schöne Lieder, aber zu Hause ist man ganz anders. Und man darf sich nicht wundern, dass die Kinder dann dementsprechend sagen, den Glauben möchte ich nicht haben. Denn wenn ich den Papa sehe, wie er in der Gemeinde, in der Sabbatschule über die Liebe redet und dann zu Hause ihn betrachte, dann passt das nicht zusammen. Unmoral. Die Folge ist, wenn man hier in gewissen Entzugserscheinungen gelebt hat in der Vergangenheit, dass zum Beispiel der Mensch Selbstbefriedigung betreibt, in die Pornografie sich hineinflüchtet. Das sind alles Erscheinungen oder Erscheinungsbilder von Menschen, die ihre Vergangenheit nicht verarbeitet haben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Vergangenheit bearbeiten, dann können wir auch die Gegenwart in rechter Weise in Angriff nehmen. Jetzt wird jemand sagen, ach wie schön, leider habe ich es nicht erlebt, hat es der Herr Jesus gehabt. Der hat doch den Segen eines glücklichen Heimes erlebt. Und ich möchte euch wirklich sagen, ja, ich möchte euch hinweisen darauf, besonders ihr Männer, lernt von Josef. Josef war ein wirklich wunderbarer Vater. Ein ganz einmaliger Charakter. Und wir können nur von Josef lernen, als Männer, was es heißt, Familie zu gründen und Familie zu gestalten. Josef ist ein wunderbares Vorbild. Und ihr Frauen, schaut auf Maria. In unserer Gemeinde wird sehr wenig über die Maria gepredigt, als Gegenpol zu den anderen Kirchen, die Maria weiß ich wie hochheben. Aber die Maria war eine ganz wunderbare Frau. Ein wunderbares Vorbild für jede Mutter. Wie sie zum Beispiel ihren Kleinen aufgezogen hat. Und der Kleine konnte im Segen des Heimes aufwachsen und dann in der Heimschule noch unterrichtet werden, vor den großen Pharisäern Fragen stellen, wo sie gesagt haben, was für eine Universität kommt denn der? Wo kommt denn der her? 12 Jahre alt wusste er genau schon, woher er kam und wer was war. Und trotzdem muss ich euch sagen, war sie wirklich so glücklich, die Familie? Schauen wir ein bisschen hinein in diese Familie. Mutter wird schwanger in der Verlobungszeit. Was das für ein Stress war, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Denn damals hat es geheißen, wenn du in der Verlobungszeit ein Kind bekommen hast, warst du des Todes. Heute ist es ja gang und gäbe, ne? Aber damals war es schlimm. Als Maria gesagt hat, dein Wille geschehe, hat sie eigentlich nicht nur ihren Mann aufgegeben, sondern auch ihr ganzes Leben aufgegeben. Und wenn da ein bisschen nachgedacht wird, welche vorkindlichen Einflüsse auf den Fötus passiert, was da passiert in ihrem Herzen, das auch aufs Kind eingeht, kann man sich gut vorstellen. Dann war das Kind da, musste schon auf die Flucht. Wer hat das erlebt, als kleines Baby zu fliehen, weil man Kinder umbringen wollte in deinem Alter? Der Kindermord des Herodes. Dann war das eine Patchwork-Familie, modern ausgedrückt. Denn Josef hatte ja schon einmal geheiratet und hatte schon Kinder aus der ersten Ehe mitgenommen. Er war ja ein Witwer und sie ist dann die zweite gewesen in seinem Leben. Patchwork-Familie ist nicht einfach, wenn man mit zwei Leuten zusammenkommt, die eigentlich ja, jünger und älter und so weiter. Und dann noch der frühe Tod des Vaters. Josef musste sehr früh gestorben sein, als Jesus an der Hochzeit zu Kanaan war, da hört man nichts mehr vom Vater, nur mehr von der Maria. Also der Vater musste früh gestorben sein. Und dann hat er auch noch seine Probleme gehabt mit den lieben Geschwistern, die ihn nicht akzeptiert hatten. Also so eine glückliche Familie war es gar nicht. Der Herr Jesus hatte auch Vergangenheit und er hätte auch seine Geschichte erzählen können. Ich habe nur einen kleinen Einblick euch gegeben, um zu zeigen, naja, so glücklich war das Ganze auch nicht. Und doch sollten wir lernen, aus der Vergangenheit heraus und die Vergangenheit richtig behandeln. Es hat alles seinen Sinn. Auch wenn wir ihn nicht gleich verstehen, auch wenn wir ihn nicht sofort erkennen, es hat alles seinen Sinn. Es ist nicht sinnlos in unserem Leben. Und das hilft mir schon einmal sehr, die Vergangenheit ein bisschen in den Griff zu bekommen. Nun, was könnte man machen, um die Vergangenheit zu heilen? Heute geht man in die Tiefenpsychologie und lässt sich von dort her Heilung anbieten. Aber die Tiefenpsychologie sagt nichts anderes als, hast du Sorgen und Probleme? Ich habe noch welche für dich. Man gräbt in die Vergangenheit hinein. Man leidet die Vergangenheit noch einmal durch und dann steht man da mit dem ganzen Mist. Jetzt hat man wenigstens einen Schuldigen. Ich war es nicht, die Mama war es. Jetzt weiß ich es endlich. Der Sündenbock war der Papa. Aber was fange ich damit an? Es gibt ja keine Hilfe dafür. Es ist ja nur aufgerollt worden, die ganze Situation noch einmal. Und dann stehst du da. Was sollst du jetzt machen? Das heißt also, das ist nicht der Ansatz, den wir angeben wollen in unserem Themenkreis, sondern es geht uns um die biblische Verarbeitung der Vergangenheit. Und die hat drei Teile und die möchte ich euch mitgeben. Ja, wenn ihr mitschreiben wollt, schreibt sie mit. Heilung der Vergangenheit, erstens, die Wahrheit wird euch frei machen. Ein ganz wichtiger Punkt, der uns morgen dann noch ein bisschen beschäftigen wird, wenn es um die Gefühle geht. Die Wahrheit wird euch frei machen. Zweitens, Freiheit durch Vergebung. Ein ganz wichtiger Punkt. Und drittens, du selber musst dich frei machen. Und ich möchte jetzt diese drei genau mit euch besprechen, was das eine und das andere bedeutet. Noch einmal, die Wahrheit wird euch frei machen. Zweitens, die Vergebung macht dich frei. Und drittens, oder der Herr Jesus macht dich frei. Und drittens, ich selber kann mich frei und muss mich frei machen. Bleiben wir beim ersten einmal ganz kurz stehen und gehen wir in die Weisheit des alten Orients. Schaut mit mir in Epheser Kapitel 6, Vers 1. Ich habe dir die Bibel dabei. Epheser Kapitel 6, Vers 1. Ein sehr bekanntes Wort, aber zu wenig beachtet. Epheser Kapitel 6, Vers 1 sagt uns Folgendes. Und besonders jeder von uns, muss ja sagen, gilt es auch für ihn, denn wir sind alle Kinder. Solange wir Eltern haben, sind wir Kinder. Und da heißt es in Epheser Kapitel 6, Vers 1, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat. Auf das dir es wohl ergehe und du lange lebst auf Erden. Hört ihr gut zu jetzt? Wer Vater und Mutter nicht ehren kann, verkürzt sein Leben. Und wenn ich mit dem Einzelnen heute hier reden würde, dann würde er sagen, du bitte, red mal nicht über meinen Vater. Oder sprich mal nicht über die Mutter. Weil wenn ich Mutter höre, dann denke ich an meine Mutter und ich kann nicht mehr reden mit ihr. Ich besuche sie nicht, sie besucht mich nicht, wir sind gestorben füreinander. Du wirst nicht fähig sein, dein Leben zu leben, und es wird dir nicht wohl ergehen, wenn du Vater und Mutter nicht ehren kannst. Ehre Vater und Mutter, denn das hat eine Verheißung. Und die Verheißung ist die, dass es dir wohl ergehe, hier auf Erden wohl ergehe und du lange lebst. Wir verkürzen unser Leben, wenn wir mit unseren Eltern nicht im Reinen sind. Wenn wir mit unseren Eltern nicht dort sind, wo wir eigentlich hingehören. Wenn unsere Eltern immer noch uns belasten und wir davonlaufen und meinen, das wäre eine Lösung. Na, dann reden wir halt nicht mehr miteinander, dann besuchen wir sie halt nur zu Weihnachten oder was weiß ich was alles. Das ist keine Lösung. Ja? Wer nicht ehrt, verkürzt sein Leben. Man könnte sagen, wer nicht ehrt, Vater und Mutter nicht ehrt, der schadet sich selber. Und jetzt werdet ihr die Frage stellen, wie kann ich meinen Vater ehren oder meine Mutter ehren? Ich glaube, es war in der Sabbatschule vor kurzem so eine Frage, wenn sie mich missbraucht haben. Kann ich meine Eltern ehren, wenn sie mich, zum Beispiel mein Vater, mich sexuell missbraucht hat? Kann ich ihn dann ehren? Kann ich meine Eltern ehren, wenn sie mir Mangel an Liebe gegeben haben, keine Liebe gegeben haben? Wenn sie mich vernachlässigt haben, mich ins Waisenhaus oder irgendwo hingeschickt haben, nur nicht mich erzogen haben? Kann ich das überhaupt? Nun, was heißt ehren? Das ist die Frage. Was versteht ihr darunter, wenn die Bibel sagt, ehret Vater und Mutter? Jetzt muss ich euch ein bisschen fordern, damit ihr munter werdet. Was heißt ehren? Laut? Wertschätzung? Bitte? Ehrfurcht? Respekt? Ihnen helfen? Dienen? Heißt das gehorchen? Jein, nein, ja. Schwierig, gell? Gar nicht so einfach. Ihr kennt ja in der Literatur, das kommt aus dem Katholischen, das vierte Gebot. Da ging es um ein junges Mädchen, die war verliebt in ihren Klavierlehrer und die wollten gerne heiraten miteinander. Der Vater hat gesagt, nein, kommt nicht in Frage, Klavierlehrer hat keine Zukunft, Geld kriegt er auch nicht viel. Ich habe eine bessere Partie für dich, ein reicher Bauer, den habe ich schon organisiert, den wirst du heiraten. Und sie wollte nicht. Dann ist sie zum Pfarrer gegangen und hat den Pfarrer gefragt, was sie tun soll. Und der Pfarrer hat gesagt, das vierte Gebot. Das ist nach der katholischen Zählung, du sollst Vater und Mutter ehren. Das heißt, gehorche ihnen. Sie hat ihnen gehorcht, hat den reichen Bauern geheiratet und ist total unglücklich geworden. Heißt das ehren, Vater und Mutter ehren? Wie kann ich Vater und Mutter ehren, wenn sie mich so verlassen haben? Wenn sie solche Rabeneltern waren, wie man es oft auch sagt, nicht? So ja, lieblos gewesen sind. Ich habe da einen Ausspruch aus einem Elberfelder Sprachschlüssel. Und hört gut zu. Dieses Wort ehren heißt im Hebräischen kabet. Und bedeutet wörtlich übersetzt, schwer sein, gewichtig sein. Da habe ich lange nichts anfangen können damit. Ja? Das Wort bezieht sich nicht auf das psychische Gewicht, sondern sagt, gib deinen Eltern das rechte Gewicht. Das heißt, ihnen die angemessene Wertschätzung zu geben. Das Wort meint, keine Auszeichnung einer Person über eine andere, sondern ein Anerkennen des anderen an seinen Platz in der Verwandtschaft oder Gesellschaft. Alles klar? Ehre Vater und Mutter heißt also nicht, auf das Podest heben und sie hochjubeln. Heißt aber auch nicht, sie runtermachen und sie am Boden zerstören. Sondern bedeutet, gib ihnen das rechte Gewicht, das Gewicht, das ihnen zukommt. Meint kein Auszeichnen einer Person über die andere, sondern ein Anerkennen des anderen an seinem Platz in der Verwandtschaft oder Gesellschaft. Er ist dein Vater. Manche drücken ihn runter in den Staub und sagen, nein, er ist nur mein biologischer Erzeuger. Das wäre nicht Ehren. Ehren heißt, er ist dein Vater, auch wenn er Fehler gemacht hat. Er ist dein Vater, er ist deine Mutter. Ehren bedeutet also, achten, respektieren, den Menschen das rechte Gewicht geben, so wie wir auch Gott ehren und ihm das rechte Gewicht beimessen. Ehren heißt also, Recht schätzen, Recht einschätzen, Recht bewerten, ihnen den rechten Stellenwert zu geben. Und da hilft euch die Wahrheit. Und diese Wahrheit macht euch frei, indem ihr eure Eltern einmal kennenlernt mit ihrer Geschichte. Deine Eltern haben auch eine Geschichte, haben auch eine Vergangenheit, haben auch eine Prägung und haben vielleicht nicht die Möglichkeit gehabt, ihre Vergangenheit zu bewältigen und zu bearbeiten. Und wenn ihr ein bisschen mit ihnen redet und einmal hineinhorcht in ihre Vergangenheit, dann werdet ihr manches verstehen. Vielleicht nicht, manches beschönigen können, aber verstehen, warum der Vater so gehandelt hat, warum die Mutter so gehandelt hat. Das heißt also, hineinzuhorchen in das Herz des anderen. Er hat auch seine Geschichte gehabt und der war vielleicht nicht in der Gelegenheit, durch den Glauben her seine Vergangenheit richtig bewältigen zu können. Ehren bedeutet also, die Wahrheit macht euch frei, suche ehrfürchtig, soweit es der andere zulässt, die Geschichte deiner Lieben. Mach es nicht so, wie der Sohn von Noah, der im 1. Mose Kapitel 9, Vers 22 und 23, Ham war das, den Vater aufdeckt, im wahrsten Sinne des Wortes aufdeckt, sondern soweit der Vater oder die Mutter es zulassen, schau hinein in ihre Vergangenheit und du wirst vieles erkennen, dass auch sie eine Prägung haben und du wirst verstehen lernen, warum der andere so und so gehandelt hat. Und das wird euch schon ein bisschen frei machen, was die Vergangenheit betrifft. Und das hat mir auch sehr viel geholfen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Lerne die Prägung deiner Eltern kennen, denn auch sie haben eine Prägung von den Eltern bekommen und sind nicht frei gewesen. Das heißt jetzt nicht, dass man alles entschuldigen wird müssen, aber es heißt einfach, dass man den anderen ein bisschen besser kennenlernt. Ich muss euch sagen, man spricht ja nicht umsonst von diesem Sprichwort, du solltest ein paar Monate in den Mokassins des anderen gelaufen sein, dann kannst du ihn erst wirklich verstehen. Kennt ihr dieses Sprichwort von den Indianern? Da muss ich euch eine Geschichte erzählen aus meiner Jugendzeit. Wir waren in der Jugend in Salzburg, unser Prediger war damals Bruder Graz. Und wir hatten eine Almhütte und da hatten wir fest gearbeitet, jedes Wochenende. Und Bruder Graz, er war als Prediger mit dabei. Und wir hatten eines Tages im Wald eine Quelle fassen müssen. Und der Mann arbeitete mit dem weißen Hemd im Wald. Und wir haben uns lächerlich gemacht über ihn. Wir haben gesagt, schau dir den Snob an. Mit einem weißen Hemd geht der arbeiten. Ja? Es tut mir leid heute. Denn heute verstehe ich ihn. Jetzt bin ich Prediger. Und als Prediger hast du sehr oft weiße Hemden an. Und nach einer gewissen Zeit ist der Kragen so kaputt, dass du sie nicht mehr anziehen kannst am Sabbat. Na, was glaubt ihr, was ich mache mit meinen weißen Hemden? Ja, ich ziehe zum Arbeiten an noch. Da kann ich es noch anziehen. Jetzt verstehe ich ihn. Ja, aber wie ich jung war, habe ich das nicht gemacht. Ich habe mich da nicht hineinversetzen können in seine Situation. Man kann schnell einmal ein Urteil fällen über einen Gemeindeleiter, über einen Prediger, über einen Ausschuss oder über verschiedene Leute. Geh einmal in den Ausschuss und mach einmal und hab dann die Entscheidungskraft, die du dann entscheiden musst und die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Dann wirst du sie viel leichter verstehen und es viel einfacher haben, mit ihnen umzugehen. Also bitte, was uns hilft, ist, in den Mokassins des anderen ein bisschen zu laufen, die Wahrheit herauszufinden. Und diese Wahrheit wird euch frei machen, wird euch helfen, nicht alles in die Waagschale zu legen und nicht alles ganz besonders beachten zu müssen, zu sagen, okay, jetzt verstehe ich das ein bisschen. Versteht, wie ich das als Jugendlicher völlig falsch in eine Waagschale gelegt habe und heute weiß, da ist ja gar nichts dran. Also, die Wahrheit wird euch frei machen. Haltet das fest, lernt die Wahrheit eurer Eltern kennen, versucht hineinzuversetzen euch in die Onkel, Tanten und auch ihre Reaktionen. Warum war das so? Das hatte eine Vergangenheit. Diese Tatsache ist so wichtig, dass ich auch in diese Wahrheit mich hineinversetze. Auch wenn Vati und Mutti mich nicht wollten. Ich bin trotzdem einmalig, ich bin trotzdem geliebt. Auch wenn Mama und Papa die ganze Zeit gesagt haben, du bist nichts wert, das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, ich bin was wert. Warum? Weil ich geschaffen bin, weil ich ein Abbild Gottes bin. Das ist ganz wichtig. Diese Wahrheit wird dich frei machen. Dass du dich an die Wahrheit orientierst und morgen Vormittag dann noch mehr, wenn es um die Gefühle geht, ihr Lieben. Da werden wir noch sehr praktisch werden. Du bist einmalig, du bist wertvoll. Das ist die Wahrheit. Auch wenn die Leute, Eltern, Verwandte etwas anderes sagen. Glaubt ihnen nicht. Ihr seid ja so gläubige Menschen. Ihr glaubt alles, was die anderen sagen. Stell dir vor, da gehst du am Hauptplatz von Biel und du siehst einen Mann, der auf allen Vieren über den Hauptplatz geht. Und du stehst da und sagst, was machst du da? Dann sagt er, ich gehe einkaufen. Und er sagt, warum gehst du auf allen Vieren einkaufen? Und er sagt, weil ich ein Esel bin. Ich sage, wieso bist du ein Esel? Ja, alle Leute sagen zu mir, ich bin ein Esel. Ihr lacht. Doch blöd, gell? Aber wenn ein anderer sagt, du bist nichts wert und du glaubst das, ist das Gleiche. Versteht ihr? Dann musst du auch lachen und sagen, ich weiß es besser. Ich bin kein Esel. Auch wenn alle sagen, du bist nichts wert, bist du deshalb nichts wert? Das ist nicht die Wahrheit. Orientiert euch bitte immer an der Wahrheit und nicht an dem, was die anderen sagen. Und wenn es die halbe Gemeinde ist, ist es noch nicht die Wahrheit. Da hört sich Demokratie auf, wenn es um die Wahrheit geht. Und wenn die Hälfte oder mehr als die Hälfte sagt, der Sabbat ist nicht mehr der richtige Ruhetag, ist es trotzdem nicht die Wahrheit, ihr Lieben. Haltet euch an die Wahrheit und an dem fest. Zweite Tatsache, du bist geliebt, auch wenn kein Mensch dich lieb hat. Auch wenn niemand dich gestreichelt hat. Auch wenn niemand dich auf seine Schoß genommen hat. Auch wenn niemand dir Liebe geschenkt hat, bist du geliebt. Erinnert euch an gestern, kein Mensch kann dich so lieb haben, wie Christus dich lieb hat. Und das ist die Wahrheit. Er hat dich lieb. Glaubt ihr das? Immer? Hat er dich auch lieb, wenn du Fehler machst? Oh ja. Er hat nicht lieb, was du machst, aber er hat dich lieb, weil du bist. Und das müsst ihr festhalten. Er liebt mich. Es gibt in dem Text heißt es, ich habe dich je und je geliebt. Das heißt, es gibt keine Sekunde in deinem Leben, wo Christus dich nicht lieb hat. Aber das glauben wir nicht immer. Wir denken immer nur, wenn wir die Gebote halten, dann hat er mich lieb. Und wenn ich einen Fehler mache, dann kann er mich nicht lieb haben. Merkt ihr das? Dann machen wir einen großen Fehler. Da übertragen wir das, was die Eltern an uns gemacht haben, auf den lieben Gott. Und das ist nicht die Wahrheit. Die Tatsache ist, du bist geliebt, auch wenn kein Mensch dich lieb hat. Haltet euch an die Wahrheit, haltet euch an der Tatsache fest und die macht euch frei. Zweiter Punkt, Vergebung schenkt Freiheit. Ihr Lieben, ihr seht hier an diesem Bild, was Vergebung bedeutet. Wenn man über eine Kerze ein Glas stülpt, was passiert, wenn die Kerze brennt nach einer kurzen Zeit? Das ist es. Das Feuer, die Flamme geht aus. Und wenn du im rechten Augenblick noch das Glas wegnimmst, was passiert mit der Flamme? Sie wächst wieder auf, sie flammt wieder auf. Also Vergebung setzt Energien frei. Wenn wir nicht vergeben, belastet das uns und nicht den anderen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Freiheit haben, dem anderen Vergebung zu schenken. Jetzt einmal, was die Vergangenheit betrifft, den Eltern, den Verwandten, den Bekannten, die an mir schuldig geworden sind. Und Vergebung schenkt einen Neuanfang. Und wenn ich nicht vergeben habe, dann trage ich die Belastungen immer mit. Im Grübeln, im traurigen Erinnern. Ich vergleiche das oft, dass du das so in deinem Herzen mit einem Glas hast oder einem Kästchen hast. Das werde ich mal merken. Das vergesse ich dir nie. Ja? Passiert das nicht oft, dass man sagt, das vergesse ich dir nie. Warum macht man das? Warum hat man da so ein Kästchen der Erinnerungen? Warum? Na, ganz einfach. Damit man beim nächsten Streit sofort herauskommt und sagt, du brauchst reden, gell? Schau her, was du gemacht hast. Da warst und da und da und da. Habe ich alles gemerkt. Das ist eine gewisse Waffe, ein gewisser Selbstschutz. Falls ich wieder einmal eine Verletzung erlebe, dann kann ich ordentlich servieren und sagen, schau, du bist ja auch nicht besser. In Wirklichkeit aber mache ich mich selber kaputt mit diesem Kästchen. Es belastet mich. Vorwürfe und Vorhaltungen, ihr Lieben, ändern keinen Menschen. Egal, ob das jetzt in der Ehe ist, in der Familie ist. Ihr Lieben, es gibt einen wunderschönen Film, den ich euch sehr ans Herz lege, besonders wenn es um Ehepaare geht, die miteinander streiten, sich auseinandergelebt haben. Der Film heißt Fireproof und das ist ein wunderbarer Film, der von einem Ehepaar spricht, das vor der Scheidung steht. Und dieses Ehepaar vor der Scheidung, da bekommt der junge Mann vom Vater einen Rat und sagt, pass auf, was mir geholfen hat, wir waren auch vor der Scheidung, ist ein 40-Tage-Programm. Und dieses 40-Tage-Programm, das machst du einmal durch. Und er hat es tatsächlich durchgezogen. Und da lernt man in diesem Film, was man tun kann, um wieder zueinander zu finden, einander zu vergeben und wieder einen neuen Anfang zu setzen. Ein ganz wunderbarer Film. Ihr kriegt ihn über unseren Verlag in Österreich, dem Top Life Center. Und das ist ein Film, der wirklich zu Tränen rührt und ganz praktische Hilfe gibt, wie man wieder zusammenfindet. Auf alle Fälle nicht auf dem Weg der Vorwürfe. Du hast und du bist und du schau und du und du und du. Verstehen? Und dann haben wir dieses Kästchen, damit die Vorwürfe ordentlich untermauert sind. Aber wir vergessen, wenn wir das Du sagen, dass da drei Finger zurückschauen zu mir. Und wir machen uns selbst kaputt auf dem Weg der Vorwürfe. Es hat keinen Sinn, sich zur Mama hinzusetzen und zu sagen, Mama, weißt du, du hast mein ganzes Leben versaut. Du hast mir keine Liebe geschenkt, du hast das nicht gemacht und der Papa, du warst ganz furchtbar zu mir und nur Vorwürfe, nur Vorwürfe, nur Vorwürfe. Das bringt's nicht. Wisst ihr, was bringt? Setz dich zur Mutti, red mit dem Papa und sag, Papa, ich muss dich um Vergebung bitten. Dann wird der Papa sagen, wieso? Ich muss dich um Vergebung bitten, denn dann wird der Papa sagen, ja, wahrscheinlich muss ich mich bei dir entschuldigen. Dann sage ich, ja, das ist deine Sache. Aber meine Reaktion auf dein Fehlverhalten mir gegenüber war auch Sünde. Verzeih mir bitte. Wenn ihr auf dem Weg der Vergebung geht und nicht der Vorwürfe geht, dann wird das Herz offen. Dann kann man den anderen sagen, bitte Papa, verzeih mir oder bitte Mutter, verzeih mir. Denn meine Reaktion auf dein Fehlverhalten war falsch. Ich darf nicht mich zurückziehen. ich darf nicht Liebesentzug geben. Es war nicht richtig. Ich möchte dich um Vergebung bitten. Und in dem Augenblick gibt es ein Gespräch, wo dann der Vater selber draufkommt und sagt, ja, eigentlich müsste ich ja um Vergebung bitten, denn ich habe auch dir das und das wehgetan und nicht gegeben und so weiter. Das ist ein wunderbarer Weg der Versöhnung, ein wunderbarer Weg des Neuanfanges. Nicht auf dem Weg der Vorhaltungen, sondern ein Weg des Verzeihens. Nachtragen, ja, das tun nur Kamele und Esel. Die tragen nach. Aber wir sind Menschen. Wir sind wertvoller. Wir tragen nicht nach, sondern wir vergeben. Und jetzt kommt's. Vergeben heißt vergessen. Das klingt jetzt hart, aber es ist so. Ich habe hier mein Kästchen. Und was bedeutet jetzt Vergebung? Vergebung bedeutet, dass ich mein Kästchen ausleere und dass es dann vorbei ist. Ich habe dir vergeben. Aber dazu bedarf es etwas, um die Vergebung zu bekommen oder auch zu schenken. Die Freiheit durch Vergebung, ja, das seht ihr an diesem Bild schon sehr wichtig, was Vergebung bedeutet oder Vergebung braucht. Vergebung braucht ein Ansprechen des Themas. Also man muss einmal damit rechnen, damit reden, darüber reden und sagen, du schau, das war so und so. Aber es genügt nicht nur, sondern jetzt geht es darum, dass wir um Vergebung bitten und dazu braucht es auch eine Reue und eine Buße. Bitte. Vergebung und Versöhnung. Vergebung heißt einmal das Ausschütten dieses Gläschens. Und versöhnen bedeutet jetzt dann im nächsten Punkt die Wiedergutmachung. Ihr seht, da gehört alles zusammen. Das Thema ansprechen, Vergebung erbitten oder Vergebung schenken, auch wenn es der andere nicht will, ich vergebe dir. Ich schenke dir Vergebung. Reue ist die Vorbedingung dazu. Es tut mir leid. Bitte verzeih mir. Und ein Zeichen der Reue ist Wiedergutmachung. Ja, ich kann nicht einen Autoreifen stehlen und dann mit dem Autoreifen fahren. Das geht nicht. Ich muss den Autoreifen nehmen und ihn wieder zurückbringen und sagen, du, der ist mir nachgelaufen, da hast du ihn wieder. Ihr versteht, so soll man es nicht sagen, aber zumindest ihn wieder zurückgeben. Wie hat es der Zachäus gemacht? Der hat einen Autoreifen gestohlen und wie viel hat er zurückgegeben? 4. Müsst ihr euch das einmal vorstellen. Das ist Wiedergutmachung. Manches kann man nicht wiedergutmachen. Wenn du eine Schwiegermutter gehabt hast, ich habe einen Mörder Bibelstunden gegeben im Gefängnis, der hat ein bisschen fester zugedrückt und die Mutter ist gestorben. Das kann er nicht wiedergutmachen. Manches kann man nicht wiedergutmachen. Aber was du wiedergutmachen kannst, mach. Vergebung ist so wichtig. Vergebung bedeutet, dass auf der einen Seite das Thema ansprechen, Vergebung schenken und die Reue ist die Vorbedingung dazu und das Wiedergutmachen ist dann die Versöhnung, wo alles wieder beim verlorenen Sohn ist es dann so schön. Da kriegt er den Ring wieder, da kriegt er das Kleid wieder, er kriegt wieder die Vollmacht als Sohn, er ist also wieder eingesetzt als Sohn. Da ist das Wort Sohnschaft drinnen, Versöhnung. Ja? Gut, das heißt also jetzt, geht das Thema an. Und je früher, desto besser. Sprecht mit euren Eltern, solange sie noch leben. Redet mit ihnen, lernt sie kennen, die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann schenkt Vergebung. Sagt Mutti, ich leere das Glas aus, die Vergangenheit ist vorbei. Echte Vergebung bedeutet ausleeren, vergessen. Jetzt wird jemand sagen, das geht ja gar nicht. Oh doch. Könnt ihr mir eine Frage beantworten? Wie ist es möglich, dass ein allwissender Gott vergessen kann? Er sagt doch, dass er unsere Sünden ins Meer der Vergessenheit wirft. Wie kann ein allwissender Gott jemals vergessen? Wisst ihr, wie das geht? In dem Text sagt er, ich will deiner Sünden nicht mehr gedenken. Merkt ihr das? Das ist ein bewusster Willensakt. Ich will nicht mehr dran denken. Okay? Vergeben heißt also ausstreichen. Vergeben heißt die Schuldschein zerreißen. Vergeben heißt über die Schuld drüber schreiben, erledigt und dann in die Schublade unter abgelegt, erledigt, vorbei, nicht mehr aus dem Schubfach herausnehmen. Bitte. Gut, vergessen, ja, Gott hat nicht alles vergessen, musst du so verstehen. Ich habe mir hier einmal fast den Zeigefinger durchgeschnitten. Ja? Was übrig geblieben ist, ist eine Narbe. Und wenn du genau schaust, siehst du sie noch. Sie tut nicht mehr weh, ich kann drüber fahren. Und ich habe Monate, vielleicht sogar Jahre nicht mehr daran gedacht, aber jetzt hast du mich wieder erinnert dran. Es ist noch da. Und das ist auch in unserem Leben so. Es ist in der Vergangenheit vieles passiert, was dir einschneidend wehgetan hat. Du hast vergeben und im Laufe der Zeit verblasst etwas. Vergessen in dem Sinne, dass ich nie mehr dran denke, wird es vielleicht nicht sein, aber es beeindruckt mich nicht mehr, es belastet mich nicht mehr, es hängt mir nicht mehr nach, ich bin frei davon. Versteht ihr? Es hat sicher Narben gebildet, aber vielleicht hilft auch die Narbe, dass du einmal über das reden kannst mit deinem Jungen und sagen kannst, Junge, jetzt erzähle ich dir, was ich erlebt habe, mach's besser. Ja? Es tut dir nicht mehr weh. Und du nützt vielleicht sogar diese Geschichte, so wie es in der Bibel auch drin ist, zur Erziehung für andere, damit du es nicht mehr machst. Aber nicht in dem Sinne, dass ich das mir merke und dir nicht vergeben habe. Sondern indem das ein bewusster Willensakt ist, ich rechne es dir nicht mehr an. Und damit bist du frei. Das ist das Problem, dass wir nicht frei sind. Bitte. Er rechnet sich die nicht mehr an. Na sicher, ganz klar, wenn er allwissend ist, ganz richtig, wenn er allwissend ist, hat er es nicht vergessen. Er kann es ja gar nicht vergessen in dem Sinne. Und es ist einfach ein bewusster Willensakt, dass er sagt, ich rechne es dir nicht mehr an, ich trage es dir nicht mehr nach, ich halte es dir nicht mehr vor. Und genau dasselbe können wir auch tun, dass wir es mit unseren Verwandten und Bekannten tun, aber zuerst müssen wir es aussprechen, ansprechen und Vergebung schenken und Vergebung bitten. Und wenn du vergeben hast, dann bitte, ist es jedes Mal das erste Mal, wenn es wieder passiert. Sonst hast du nicht wirklich vergeben. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich das Gläschen ausgeleert habe, dann ist jedes Mal das erste Mal, wenn du es machst. Zum Beispiel, ich sollte immer meine Hemden schön in den Kasten hineinlegen. Gerade und sauber. Und dann bemühe ich mich, 5-mal die Hemden schön in den Kasten hineinzulegen und beim 6. Mal passiert es mir wieder, dass es schief drinnen liegt. Dann heißt es, nie machst du es richtig. Immer legst du die Hemden schief hin. Merkt ihr was? Da haben wir nicht Vergebung geschenkt. Ich habe nicht um Vergebung gebeten und sie hat sich etwas gemerkt. Und dann kommt immer wieder das, ja, du machst es ja 100-mal. 1000-mal habe ich dir das schon gesagt. Jetzt geht es darum, Vergebung bedeutet, okay, und das haben wir gelernt, und das machen wir jetzt, ist vergessen, ist vorbei. Und wenn ich es wieder mache, ist es jedes Mal das erste Mal. Bitte. Zum Beispiel, ganz richtig. Du hast schon recht. Zur Veränderung des Menschen gehört auch das, dass ich lerne, wie man das Hemd richtig zusammenlegt und nicht immer wieder dasselbe macht. Aber man bemüht sich ja. Und das ist ja wichtig. Und trotzdem heißt es, dass man wieder mal einen Fehler machen wird, wahrscheinlich. So perfekt wird es nie gehen. Aber du hast recht, zum Wiedergutmachen gehört auch, dass ich lerne, wie man die Hemden richtig zusammenlegt. Aber dieses sich selbst schützen, dann würde ich sagen, sei sehr vorsichtig, denn das, was wir bis jetzt machen, war immer Selbstschutz. Davonlaufen, scheiden und so weiter, das ist alles Selbstschutz, um nicht noch mehr verletzt zu werden. Und jetzt kommt ein sehr wichtiger Satz. Wer unter dem Schutz Gottes steht, braucht sich nicht selbst zu schützen. Der Selbstschutz ist nur daher da, weil wir Schlüsselkinder sind. Wisst ihr, was ein Schlüsselkind ist? Ein Kind, das keinen Vater und keine Mutter hat. Das kriegt den Wohnungsschlüssel, Papa und Mama sind nicht zu Hause und muss dann daheim alleine sein. Und das muss sich selbst schützen. Aber wenn der Papa da ist, wenn die Mama da ist, brauche ich mich nicht zu schützen, denn der Papa schützt mich. Und das müssen wir lernen, dass wir uns nicht selber schützen müssen, denn die Art, wie wir miteinander umgehen, Hass, Streit, Zorn, das ist alles Selbstschutz. Ich muss mich wehren, damit ich nicht noch mehr verletzt werde. Wer unter dem Schutz Gottes steht, braucht sich nicht selbst zu schützen. Und da ist der Römerbrief im 12. Kapitel ganz deutlich und sagt er, lasst mich euer Verteidiger sein, sagt Gott. Ich bin euer Rächer. Ihr tut den anderen Gutes. Dann werdet ihr feurige Kohlen auf sein Haupt laden. Rächen, das mache ich, das lasst mir über. Und da machen wir etwas, was wir oft falsch machen. Wir spielen Gott. Wir rächen uns und den Feind lieben, den soll der liebe Gott machen. Wir tun etwas, was der liebe Gott macht und er soll machen, was wir eigentlich tun sollten. Er ist der Rächer, wir sollten da stille sein und wir sollten dem Feind noch Gutes tun, indem wir aktiv Liebe ihm schenken und ihm helfen und dienen. So hat es im Römer 12, überwindet das Böse mit aktiv Gutem. Dann werdet ihr Sieger sein. Also, echte Vergebung bedeutet Vergebung auch annehmen und sich selbst vergeben. Wir müssen auch uns selber vergeben. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt Leute, die können die Vergebung nicht annehmen. Beispiel, da kniet man sich nieder und betet vor Gott und sagt, bitte vergib mir meine Schuld und steht auf. Und wie fühlt ihr euch? Immer noch als Schuldner. Wir müssen da die Tatsache ins Auge fassen, wir sind jetzt frei davon. Der liebe Gott hat uns vergeben, denn es steht drinnen, wer seine Sünde bekennt und lässt, dem ist Gott treu und gnädig, dass er die Sünden vergibt. Alles klar? Wer nicht vergeben kann, kommt selber ins Gefängnis. Kennt ihr die Geschichte vom Schalksknecht? Wo der liebe König bereit war, ihm alles zu vergeben. Und er nicht einmal bereit war, eine Kleinigkeit dem Kollegen zu vergeben. Und die Folge war, er kam ins Gefängnis. Das heißt also, wer nicht vergeben kann, schadet sich selbst. Kommt selbst ins Gefängnis, ist nicht frei zur Liebe für andere. Und somit gibt es Leute in der Ehe, die sind in Gefängnissen. In den Gefängnissen der Vergangenheit, wenn sie der Mutter und dem Vater nicht vergeben können, sind sie selber nicht frei zur Tat der Liebe bei den Kindern und dem Partner gegenüber. So schaden wir uns nur selber. Auch wenn der Papa die Vergebung nicht annimmt, wenn du sagst, Papa, ich vergebe dir, ich rechne es dir nicht mehr an, er kann ja nichts machen, du bist frei. Echte Vergebung, die Kraft der Vergebung ist die Liebe. 1. Korinther 13, die Liebe rechnet das Böse nicht zu, sie verträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Das ist das, was Gott uns anbietet, diese Vergebung, die wir einander schenken dürfen. Also was uns frei macht, ist die Wahrheit und zweitens die Vergebung. Und jetzt kommt noch etwas, was mit der Vergebung zusammenhängt, nämlich Jesus Christus. Ich möchte euch bitten, mit mir noch einen Text zu lesen, der sehr wichtig ist. Die Macht des Kreuzes. Und zwar schlagen wir da auf den Text, ich habe ihn da mir aufgeschrieben, 1. Petrus Kapitel 1, Vers 18 und 19. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 18 und 19. Ein sehr wichtiges Wort, das wir oft in dem Zusammenhang noch gar nicht beachtet haben, das mir sehr viel geholfen hat in meiner Situation. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 18 und 19, da sagt Petrus: Wisset ihr nicht, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, sondern mit dem teuren Blut Christi als dem unschuldigen und unbefleckten Lammes? Wir kennen den Text. Wir sind, wie heißt es hier? Nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst, sondern mit dem Blut Jesu Christi erlöst. Aber jetzt schaut hinein, wovon erlöst? Was steht denn da? Laut bei dir. Was heißt denn das? Wir sind erlöst von dem eitlen Wandel nach der Väterweise. Ja, denken wir doch einmal ein bisschen drüber nach. Was heißt denn das? Ihr wisst, um welchen Preis ihr freigekauft worden seid, in einer anderen Übersetzung, damit ihr nun nicht mehr ein so sinn- und nutzloses Leben führen müsst, wie ihr es von euren Vorfahren übernommen habt. Vergangenheitsbewältigung. Die Art und Weise, die du von den Eltern überkommen hast, dein Leben zu leben, die Prägung, die deine Eltern dir gegeben haben, nämlich diesen eitlen Wandel nach der Väterweise, davon sind wir erlöst. Ist uns schon in den Sinn gekommen, die Erlösung Jesu Christi, das Blut Jesu Christi, nicht nur für unsere Sünden zu verwenden? Denn Jesus ist ja nicht nur für unsere Sünden am Kreuz gestorben, sondern auch für die Sünde deines Vaters und für die Sünde deiner Mutter. Und für das, was deine Eltern an dir verbrochen haben und Verfehlungen, die an dir geschehen worden sind, die sind auch am Kreuz angenagelt worden. Und wenn wir das verstanden haben, dann wird uns das ein bisschen helfen, dass wir keine Sklaven unseres Erbgutes sein müssen. Ihr könnt das nachlesen in dem Buch Intellekt, Charakter und Persönlichkeit, wo Schwester Weid sagt: Egal wie die Begleitumstände, Leidenschaften und Gelüste sein mögen, sie herrschen nicht über den Gottesfürchtigen, sondern er hat Kontrolle über sie. Und jetzt kommt's: Ein Christ braucht nicht Sklave irgendeiner ererbten oder gepflegten Neigung oder Gewohnheit sein. Denn der Herr Jesus hat uns befreit davon, von diesem Wandel. Manche sagen: Ja, ich kann nicht anders, ich bin immer mal so. Meine Eltern haben das aus mir gemacht. Stimmt nicht. Das Kreuz erlöst uns davon. Frei von ererbten Schwächen. Jene, die durch ein kluges Verständnis der Schrift das Kreuz im rechten Lichte sehen, besitzen eine sichere Glaubensgrundlage. Sie haben den Glauben, der durch die Liebe tätig wird und die Seele von aller ererbten und anerzogenen Unvollkommenheit reinigt. Du kannst sagen: Lieber Gott, ich danke dir, dass du auch die Fehler meiner Eltern, die sie an mir getan haben, ans Kreuz genagelt hast. Und wenn du ihnen vergeben hast, wer bin ich, dass ich ihnen nicht vergeben kann? Heilung der Erinnerung. David Slammans sagt in seinem Buch Heilung der Erinnerung: Er brachte uns nicht nur Reinigung von den schuldhaften Erinnerungen unseres Fehlverhaltens, die unser Gewissen belasten, sondern auch Heilung für solche schmerzhaften Erinnerungen, die in uns aufsteigen, um unsere Persönlichkeit zu quälen und zu versklaven. Ja, bitte. Intellekt, Charakter und Persönlichkeit. Band 1. Ja? Es geht also darum, dass das Kreuz Jesu Christi uns wirklich auch von der Vergangenheit befreit. Indem wir sagen: Herr, ich danke dir, dass du das auch meinen Eltern vergeben hast und mir die Kraft gibst der Vergebung meiner Eltern. Das ist ein ganz wichtiges Element, wenn wir das Kreuz, wie sagt sie, wenn wir das Kreuz, das Verständnis der Schrift des Kreuzes im rechten Lichte sehen. Wozu Jesus am Kreuz gestorben ist und was er für mich getan hat. Und jetzt kommt der dritte Punkt: Ich kann mich oder ich muss mich selbst befreien. In gewisser Weise liegt es auch an mir. nicht historisch sein. Jetzt sagt jemand, du meinst wohl hysterisch. Nein, nein, historisch. Historisch bedeutet einfach, dass ich in der Vergangenheit schwelge. Ja? Ihr wisst, was passiert, wenn man in der Vergangenheit schwelgt. Ihr kennt die Geschichte von Lots Frau. Und Jesus sagt deutlich, gedenke an Lots Frau. Sie konnte sich von der Vergangenheit nicht lösen. Sie war in der Vergangenheit immer. Und sie dachte nach und sie schaute zurück. Und wer zurückschaut, ist nicht fähig für die Zukunft. Und ihr Lieben, das ist ein wichtiger Punkt. Ich muss mich selber befreien. Das heißt also, vergiss, was da hinten ist. Schau nach vorne. Der Heiland sagt es ja nicht umsonst in einem Text in der Bibel. Ihr könnt euch das aufschreiben. Ich habe mir diesen Gedanken auch aufgeschrieben, weil er so wichtig ist in diesem Zusammenhang. Da geht es darum, dass er sagt, Kapitel Lukas 9, Vers 62, wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, ist nicht fähig fürs Reich Gottes. Es kann ja sein, aus welchen Gründen auch immer, du zurückschaust. Wenn du deine Hand auf den Pflug hast und du schaust zurück und sagst, wow, was habe ich für eine tolle Furche gezogen. Bah, ganz gerade. In dem Augenblick machst du es schief. Oder du schaust zurück und sagst, na Mahlzeit, was habe ich denn da hinten für ein furchtbares Leben geführt? Egal aus welchem Grund du zurückschaust, du bist nicht fähig für die Gegenwart. Du vermasselst das Jetzt. Wenn du vergeben hast, und wenn du das Kreuz Jesu Christi in Anspruch genommen hast und gesagt hast, Herr Jesus, du hast meinen Eltern auch vergeben, ich vergebe ihnen auch, und die Sache ist erledigt, dann schau nicht mehr zurück. Erinnere dich nicht mehr daran. Schau nach vorne. Und das ist so wichtig. Schau nach vorne. Ich muss mich selber befreien, nicht historisch werden, vergessen, was dahinter ist. Und noch kommt etwas Wichtiges. Hört auf mit dieser Ausrede, ich kann nicht anders, denn das hat man aus mir gemacht. Das kommt daher, wenn man zurückschaut. Wir schauen aber nicht zurück, sondern wir schauen nach vor. Und jetzt kommt ein wunderbarer Segen, nämlich der Segen der Nacherziehung. Es gibt keine Vorherbestimmung. Diese Lehre der Prädestination, dass du sagst, du kannst nicht anders, Vater und Mutter, die Umwelt haben aus mir das gemacht. Nicht? Ein junger Mann steht vor Gericht. Der Richter sagt, haben Sie den Mord begangen? Sagt der junge Mann, ja. Sagt der Richter, sind Sie schuldig? Sagt er, nein. Sagt der Richter noch einmal, haben Sie den Mord begangen? Sagt er, ja. Sind Sie schuldig? Sagt er, nein. Sagt der Richter, warum nicht? Ja, sagt er, ich kann nicht anders. Meine Mutter war Prostituierte, mein Vater war ein Gangster, ich bin im Slum aufgewachsen, ich kann nicht anders. Das ist keine Ausrede. Ihr Lieben, es gibt den Segen der Nacherziehung. Wir können uns nacherziehen. Das Leben erzieht uns und letztlich geht es darum, dass der Segen Gottes uns zur Verfügung steht. Ich habe noch nie einen vollkommenen Vater gesehen und eine vollkommen perfekte Mutter. Ich habe gesagt, als ich Kind war, das mache ich anders. Und ich habe es anders gemacht. Was glaubt ihr, was mein Sohn sagt? Das mache ich anders. Und er wird auch wieder manches besser machen, anders machen. Und ich weiß nicht, was sein Sohn sagen wird wieder. Es gibt keinen, der sagt, boah, ich habe eine so tolle Vergangenheit gehabt, ich mache es genauso wie meine Eltern. Ihr Lieben, wir sind alle unvollkommene Eltern und unvollkommene Väter und Mütter. Wir müssen alle lernen. Und wenn wir mit dem leben müssten, was wir aus der Vergangenheit bekommen hätten, dann wären wir arm dran. Aber der Segen ist der, dass wir uns nacherziehen können und dass ich sagen kann, ich mach's besser. Ich mach's anders. Ja, und wisse, dass deine Kinder es wahrscheinlich auch wieder anders machen werden. Und ihr Lieben, zum Abschluss möchte ich euch einen Mann ans Herz legen, der mich so fasziniert in diesem Zusammenhang. Und das ist Josef, der Sohn, der nach Ägypten verkauft worden ist. Und wenn einer sagen kann, meine Familie hat mich ruiniert, dann ist es der Josef, der in Ägypten gewesen ist. Wisst ihr warum? Der hatte einen Vater gehabt, der ihn völlig verzogen hat. Hatte ihn herausgehoben aus seinen Geschwistern. Hatte Familien, die Verwandtschaft gehabt, die ihn verkauft haben, versklavt verkauft haben. Er könnte am ehesten von seiner Familie sagen, ihr habt mir das Leben versaut. Wenn er seine Geschichte erzählen würde, wer hat so eine ähnliche Geschichte gehabt wie Josef in Ägypten? Als Sklave verkauft. Aber ihr seht an dieser Geschichte, es hat alles seinen Sinn. Auch wenn der Josef es in der Grube noch nicht gewusst hat oder im Gefängnis nicht gemerkt hat, am Ende hat er gemerkt, es hat alles seinen Sinn. Und ihr Lieben, was mich so fasziniert an dieser Geschichte ist Folgendes. Er kriegt dann einen Sohn. Und sein erster Sohn heißt, wer weiß es? Manasse. Schaut einmal mit mir 1. Mose 41, 51. 1. Mose 41, 51. Warum hat er seinen ersten Sohn Manasse genannt? Und das ist sehr interessant. 1. Mose 41, 51. Und er nannte den ersten Sohn Manasse, denn, sagte er, Gott hat mich vergessen lassen, all mein Unglück und mein ganzes Vaterhaus. Das ist echte Vergangenheitsbewältigung. Hat der Josef vergessen, dass er einen Vater hat? Hat der Josef sein Vaterhaus vergessen? Nein. Aber die Belastungen, das Negative, was ihn belastet hat und wo er sagt, warum ich? Warum bin ich da verkauft worden? Warum sitze ich im Gefängnis? Warum gerade ich? Gott hat ihm geholfen, die Vergangenheit zu bewältigen, zurückschauen zu können und zu sagen, lieber Gott, danke für all das, was ich erleben habe können. Denn das macht mich einmalig. Und so bin ich ein Werkzeug in deiner Hand gewesen für meine ganze Familie wieder. Also dieser Josef ist ein faszinierendes Bild von dem Thema Vergangenheitsbewältigung. Es geht also darum, dass wir diesen Namen Manasse in unserem Herzen tragen sollten. Manasse heißt, Gott hat mir geholfen, meine Vergangenheit zu vergessen. Ein kleines Wort noch von meiner lieben Mutter am Ende unseres Gedankens. Hast du einen Vater, der dich liebt? Und sie schreibt aus ihrer eigenen Erfahrung, sie wusste nicht, dass es so einen gibt. Das war für mich im Leben ein großer Schmerz. Mich drückte nur die Mutter an ihr Herz. Sie zeigte mir einen Vater, den es gibt, der uns von Herzen umsorgt und uns liebt. Er liebt alle, ob groß oder klein, ob schwarz, weiß, reich oder arm du magst sein. Er gab sein Alles für dich, bedenk. Ihn als Vater zu besitzen, ist das größte Geschenk. Und weißt du, wo er dich haben will? Einmal bei ihm sein, das ist sein Ziel. Nimm ihn als Vater, ergreif seine Hand, er führt dich sicher ins Heimatland. Lasst uns frei machen, die Belastungen der Vergangenheit nicht selber rächen, sondern es mehr der Vergessenheit geben. Und der Herr wird uns helfen, die Zukunft besser zu gestalten. Und ich wünsche euch Gottes Segen dazu. Lasst uns noch zu einem Gebet aufstehen. Unser Vater, der du im Himmel bist, wir sind dir so dankbar, dass wir dich kennen dürfen. Unsere irdischen Eltern, unsere Verwandten, unsere Brüder und Schwestern haben oft vieles falsch gemacht in unserem Leben. Und wenn wir heute als Eltern hier stehen, müssen wir bekennen, dass auch wir manches falsch gemacht haben. Obwohl wir es besser machen wollten, denn es gibt wahrscheinlich auf dieser Welt keinen, der perfekt ist. Aber eines wissen wir, dass du uns die Kraft gibst, Vergangenes zu bewältigen, indem wir die Wahrheit erkennen, indem wir Vergebung schenken und diese Erlösung, die du am Kreuz gewirkt hast, auch dafür in Anspruch nehmen. Herr, wir bitten dich, mach uns frei. Lass uns nicht Rächer sein, denn du bist unser Rächer. Lass uns Vergelter sein, diejenigen, die das in rechter Weise tun, so wie du, dass wir Liebe üben, auch an jenen, die in unseren Augen nicht liebenswert sind. Schenk uns die Kraft dazu, gib uns deine Weisheit, deine Kraft der Liebe. Und hilf uns, in die Vergangenheit nicht immer wieder hineinzuschauen und zu graben, sondern nach vorzuschauen und ein Neues zu beginnen. Hilf uns, das jetzt in rechter Weise zu bewältigen, dass wir einander begegnen in der Liebe, die du uns schenkst, und dass wir dich verherrlichen durch unseren Umgang miteinander. Komm du mit deinem Geist in unser Herzen und mach uns frei. Im Namen Jesu bitten wir dich. Amen.